Aloha, Yannick heißt es ein letztes Mal in jetzt muss ich kurz überlegen, in 2025. Und das Jahr neigt sich zum Ende zu. Und jetzt, wir nehmen heute den Sonntag auf vor dem 31. Kommt morgen am Montag die Folge, aber erstmal kurzes Update, Yannick. Wie geht's dir heute? Kurz vor Jahresende oder Beginn des neuen Jahres?
Ja, hallo Markus. Dem Kopf geht's gut, die Muskeln sind maximal erholt. Allerdings können wir aktuell noch nicht trainieren oder wieder nicht trainieren. Demzufolge, ja, geht es durchzogen, aber wir blicken positiv in das neue Jahr.
Genau, und wie das immer so schön ist, ne? Also wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, reflektieren, was ansteht, was für Ziele und so weiter im kommenden Jahr. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, warum du aktuell noch leider etwas gehandicapt bist im Trainingsprozess und da nicht so viel geht. Aber wir wollen natürlich, wie alle das machen, in gewisser Art und Weise auch zurückblicken auf die Saison und da einfach auch mal auf die Highlights schauen und da einfach auch nochmal von dir als Athlet vielleicht ein kleines Resümee haben, was das Rennen dir im Nachhinein bedeutet oder auch was du mit dem Rennen verbindest. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt, ich hoffe, ich habe alle Rennen im Kopf, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, ich gebe mein Bestes. Angefangen hat das Ganze im Februar oder Januar mit einem Skilanglauf-Wettkampf. Ist es richtig?
Ja, stimmt. Ich weiß gedanklich bereits im Juni, aber du hattest natürlich absolut recht. Im Februar habe ich, das war der März. Okay. Im März hatte ich einen Skilanglauf-Wettkampf. Ein Marathon oder der erste Marathon, bekannter gesagt in der Schweiz, den Engadiner.
Wenn du den jetzt so Revue betrachtend, da drauf schaust, was spielt der für eine Rolle für die ganze Saison, motivational oder auch vom Trainingsprozess? Was hat das für dich für einen Stellenwert oder war das einfach nur so ein Rennen just for fun?
Definitiv zweiteres, der Wettkampf verbinde ich absolut mit Fun. Der war ja sogar mit einem guten Kollegen zusammen noch. Das war wirklich nur herauszufinden, was kann man machen, was begeistert einem. Im Umkehrschluss kann man aber auch sagen, oder projiziert ein wenig auf die Saison, den gewissen Durchhaltewille, weil das Skilanglaufen, das habe ich mir gefühlt letztes Jahr selbst beigebracht und dazu mal schon das angespornte Ziel verfolgt, rasch kurz 42 Kilometer auf den Skier zurückzulegen, dann mit einem Kollegen zusammen da angemeldet und gleich durchgezogen. Und ich glaube, ja, das steht ein wenig für mich selbst, für das, was man alles schaffen kann, wenn man daran glaubt, und war das gute Omen für die Saison.
Okay, ja, gute Omen für die Saison. Danach stand der Ironman Kärnten an und für die Zuhörer denken sich, okay, das Jahr ist ja lang, vielleicht im Frühjahr noch ein Laufwettkampf und so weiter, aber aufgrund der Belastung, ne, von Arbeit und so weiter, war da wenig Raum in der Trainingsgestaltung und so weiter. Nachbetrachtend würdest du sagen, okay, jetzt im kommenden Jahr wirst du ein bisschen mehr Zeit haben. Hast du auch vielleicht mal Lust, den ein oder anderen Laufwettkampf zu machen? Oder auch nicht? Das erstmal, aber nachbetrachtend würdest du sagen, war es richtig, sage ich mal, das, was man an Zeit hatte, auch wirklich in das Training zu stecken für den ersten Ironman aus deiner Sicht?
Ja, wir müssen hier fairerweise noch dazu sagen, es gab ja mal noch diese Challenge St. Pölten, oder die war ja mal noch ein Begriff im Raum gewesen, und wir haben ja die Zuhörer und Zuhörerinnen alle mitgenommen, fast 3 Tage vor dem Wettkampf gefühlt mitgenommen, und musste ich dem mit einem traurigen Auge absagen. Kostete mich dazu mal sehr viel Überwindung, und ich glaube, das führt auch dazu, dass wir das ein oder andere Gespräch zusammen hatten, Markus. Aber ja, jetzt im Nachhinein müssen wir sagen, war das die beste Entscheidung ever. Kostete mich aber dazu mal wirklich sehr viel Überwindung, weil man ja, wie endlich wollte etwas zeigen und beweisen. Man konnte nie. Ja, aber am Ende des Tages hat es sich bewährt, dort zurückzutreten aufgrund der Grippe, die ich dazu mal einfangte.
Genau. Du sprichst es an, die Grippe für den Vorbereitungswettkampf St. Pölten hat nicht funktioniert. Danach weiterhin ja die große Aufgabe, den Ironman zu machen, ohne, sage ich mal, ja, also in den Key-Wochen, die dort anstehen, signifikant viel Lauftraining, weil das Läuferknie noch kam. Und dann kam der Ironman Kärnten und im Nachhinein natürlich eine Sache, die dich das ganze Jahr begleitet hat und natürlich auch in gewisser Art und Weise du als Athlet jetzt schon sehr viel Erfahrung sammeln konntest. Also wir sprechen es an, Grippe im Mai, Läuferknie von Mai bis Juni und dann noch wahrscheinlich der heißeste Ironman dieses Jahr in Europa. Wie war das Rennen für dich, wenn du das heute betrachtest und welchen Stellenwert hatte das ganze Rennen? Einmal natürlich mental das durchzuziehen, was kann ich nicht. Aber natürlich auch die ganzen Tiefen und die Herausforderungen, die vor diesem Rennen standen. Ne? Das sind ja nicht jetzt, wir, das ist natürlich alles positiv am Ende, aber als Athlet, wir haben es gerade jetzt hier nochmal angedeutet, ja, unterbewusst waren ja schon auch ein paar Fragezeichen, bevor man dort an den Start ging.
Absolut. Also ein Highlight durch und durch von meiner Saison. Also ich meine, schlussendlich war das ja der Beweggrund, weshalb ich überhaupt mit dem Triathlon startete. Der Ironman Kärnten, das große Ziel. Und bis dahin wusste man überhaupt nicht, schaffe ich das überhaupt? Man hatte wirklich ja starke Bedenken, weil man ja bewusst nicht St. Pölten machen konnte. Nichtsdestotrotz ging man an die Startlinie, man hat alles aus sich rausgeholt, was zu diesem Zeitpunkt möglich war. Offensichtlich anhand der Temperatur sah man ja auch, dass man dann ja über das Ziel hinausschoss und dann aufgrund der Temperatur ja sich fast geschlagen geben musste. Man konnte sich dann irgendwie trotzdem ins Ziel rangen. Ich glaube einfach dank dem, dass ich auch so viele Unterstützer vor Ort hatte, so ein riesen Dankeschön und ein ja absolut nicht selbstverständlich. Also was sich ja auch durch all meine Wettkämpfe zog. Also ich meine, das ist ja etwas Sensationelles und pusht dann einem noch mehr, um an die Limiten zu gehen. Und das hat sich dann schlussendlich auch bewährt, mit dem vierten Platz die Quali geholt. Aber ja, daher für mich ein absolutes Highlight und ich denke, absolut nicht selbstverständlich für den ersten Ironman, den man macht, nach so kurzer Zeit.
Du sprichst es an, das waren die Beweggründe für dich, in Triathlon zu starten und auch noch dein erster, sage ich mal, großer Triathlon, ich würde jetzt nicht sagen erster Triathlon, da hast du schon mal einen gemacht, aber mach mal erster Ironman. Du hast gerade gesagt, Quali für Nizza und vierter Platz in der AK. Auch natürlich das Selbstbewusstsein oder die mentale Stärke danach, okay, ich bringe sowas durch. Egal wie das Ergebnis ist oder war, der erste Ironman ist irgendwie trotzdem immer im Kopf, oder? Und hat immer einen besonderen Stellenwert, egal wie er war und wie sehr die Qualen waren. Oder wie siehst du das aus deiner Perspektive?
Absolut. Also es war ja interessant. Meine eben über die Saison hat man dann zwei weitere gemacht. Bei einem sogar noch viel, viel besser abgeschnitten als in Kärnten. Nichtsdestotrotz, wenn man so zurückblickt, der wahre Ironman in sich ist quasi war der erste. Und da ist unabhängig davon, welchen Platz man gemacht hat, man weiß einfach, ja, dort hat man die Challenge accepted und durchgezogen und ja, das Ding nach Hause gebracht.
Genau, ja, richtig cool. Danach ging es weiter mit einem guten Vorbereitung. Du hast viel daran gearbeitet, deine in Anführungsstrichen Baustellen in den Griff zu kriegen auf orthopädischer Sicht mit dem Läuferknie. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann ging es mal auf die kürzeren Distanzen zum 70.3 nach Tschechien. Einfach jetzt ne, eigentlich untypisch, erst Ironman, dann 70.3 und dann wieder zwei Ironman. Mit deinem Alter machen die meisten eigentlich mehr 70.3, aber du hattest das hohe Ziel, dann Hawaii, nachdem du die Nizza-Quali hattest, hast du ja schon dann damit geliebäugelt, vielleicht trotzdem nochmal schon ja einen Shot für 2026 zu wagen und da die Hawaii-Quali einzutüten. Wir sind aber jetzt bei den 73-Rennen. Was für eine Rolle spielt das für dich im Nachhinein, auch da mal in Anführungsstrichen auf den kürzeren Distanzen mal Vollgas geben zu können und da auch ja teilweise, ich erinnere mich, dass deine Ironman-Konkurrenz aus Kärnten da war und du die in dem Rennen deutlich deklassieren konntest und ja, dir auch gezeigt hast, okay, auch auf 73 bin ich mehr als konkurrenzfähig.
Ja, du sagst es, konkurrenzfähig war das richtige Stichwort. Ich selbst war absolut überrascht mit der Platzierung. Ich dachte mir ja schon, das wird ein schnelles Rennen, ob ich dem wirklich gewachsen bin. Zugleich wusste ich aber auch, der Fokus liegt nicht auf dem Rennen. Schlussendlich war dort ja der Fall schon klar, man geht dann einige Wochen später nach Nizza. Also heißt es, man macht das Beste aus der Situation, setzt aber nicht die vollen Karten auf den Wettkampf. Und es hat geklappt. Ich meine, hinten raus konnte ich meine Bestzeit laufen auf einen Halbmarathon, was ja für mich selbst unglaublich war, beziehungsweise auch allgemein dort. Ich glaube, dort war ich unter den besten 50 oder 60 Läufer und Läuferinnen, was sich dann schon bewährt hat, ja, wenn alles mitmacht, wenn das Knie endlich hält, dann kann man nach hinten raus noch ganz ordentlich punkten, auch wenn das Schwimmen nach wie vor noch die Schwäche darstellt und man vielleicht zu Beginn eher hinten im Feld ist, man kann sich nach vorne arbeiten und schlussendlich konnte man den ersten Mitteldistanz auf dem 5. Platz finishen und ja, für mich mehr wie genügend, beziehungsweise gab wie auch ein befreiendes Zeichen doch, man kann auch auf der Mitteldistanz mittlerweile performen und es macht halt unglaublich Spaß, sich so salopp gesagt auskotzen, wenn man das möchte und ja, auch mal an seine Grenzen gehen, was natürlich beim Ironman viel schwieriger ist.
Du sagst, es macht Spaß, jetzt hat das nächste Jahr natürlich dieses hohe Ziel und der Mythos Hawaii, dem alles untergeordnet wird, und es stehen auch 73-Rennen auf der Agenda, aber du hast ja schon auch ja raushören lassen, dass wenn Hawaii, ne, also vielleicht willst du nochmal, wahrscheinlich schon, aber dass du dich auch dann langfristig auf 73 noch deutlich weiterentwickeln wirst, das wirst du 2026 schon. Aber hast du da Bock auch richtig weiter Gas zu geben, in Anführungsstrichen, diesen höheren Tempobereichen?
Definitiv. Also vor allem durch das, dass ich neu die Zielstellung längerfristig verfolgen möchte, müssen wir einfach dem auch ins Auge schauen. Ich muss schneller werden. Wie kann man schneller werden? Indem man nicht die Saison mit Langdistanzen vollplant, sondern mit kürzeren Intervallen. Trotzdem möchte man den Spaß auch nicht verlieren. Und da eignet sich jetzt die Mitteldistanz, glaube ich, sehr gut. Und da müssen wir mal schauen, wie viel Fortschritt können wir erzielen mit dem Ganzen.
Okay. Ja, jetzt geht unsere Nachbetrachtung weiter. Jetzt für die meisten Triathleten, ne, jetzt schon zwei, also wir sind jetzt schon im August, erst zwei Triathlons, für die meisten ist die Saison, ja, ist eigentlich schon der Herbst, ne? Anfang September neigt sich die zum Ende zu. Bei dir ging es aber jetzt eigentlich erst richtig los. Und ja, sag ich mal, der Gashahn wurde weiter aufgedreht, es wurde nochmal richtig viel investiert, du bist nochmal ins Trainingslager gegangen für die Ironman WM und dann im ersten Jahr quasi als ja Age-Grupper mit hohen Ambitionen, hohen Zielen, Ironman WM in Nizza, ja, dann quasi natürlich in sehr guter Verfassung, aber auch dort hattest du, glaube ich, mit Magen Probleme, nimm uns aber auch einfach mal mit in das Rennen, wie die Vorbereitung für dich war, also auch einfach nachbetrachten, was du an Workload oder Training verkraften konntest, was dich da überrascht hat selber und dann natürlich auch der Renntag an sich, weil eine WM ist halt immer eine Weltmeisterschaft, ne? Und ist eine absolute Ehre und ein Privileg, überhaupt den Sport zu machen und dann noch bei einer Weltmeisterschaft starten zu können, sich dafür qualifiziert zu haben. Das schaffen nicht alle Triathleten, ne? Und da kann man echt stolz sein.
Ja, vielen Dank. Es war ja so, dass ich ja Tschechien hatte, dann gab es 4 Wochen Unterbruch und dann kam die WM, führte dazu, dass ich das einmalige und erste Privileg hatte, ein Trainingscamp zu machen oder ein Trainingscamp zu machen, ein Trainingscamp selbst zu besuchen, so quasi im Sinne, ja, man sucht sich ein Airbnb und trainiert die ganze Zeit. Arbeiten ist zweitrangig, da fand ich aber eine mega angenehme Lösung mit meinem Arbeitgeber, dass wir hier, ja, das beides kombinieren konnten, weshalb wir dort wirklich ein hohes Trainingsvolumen von, ich glaube, es waren zwischen 28 und 30 Stunden über 2,5 Wochen gewesen, was für meine Verhältnisse wirklich sehr viel ist. Was aber, glaube ich, dazu führte, dass ich schlussendlich in Nizza dann stehen konnte und ich war am Morgen felsenfest davon überzeugt, wir haben mich in die beste Form gebracht, die ich je hätte sein können. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich sogar noch irgendwo schriftlich in unserem Chatverlauf dir mal angemerkt, weil ich war wirklich davon überzeugt, wir haben das bestmöglich aus dem Jahr geholt. Es ist eine riesen Ehre, an einer WM teilnehmen zu können und wir sollten dem gerecht zu werden, aufgrund, wie wir uns vorbereitet haben. Jetzt im Nachbetrachten müssen wir sagen, doch, wir haben das Bestmögliche rausgeholt und eigentlich in jeglicher Form die Leistungen erfüllt. Im Schwimmen habe ich einen extrem guten Gump nach vorne gemacht für meine Verhältnisse. Ich glaube, ich war 1,45 pro 100 Meter, also für meine Verhältnisse top. Radfahren, genauso wie ich es mir vorgestellt habe oder wie der Plan verlief. Das Laufen, ja, das muss man zugeben, das hätte viel besser sein können, lag aber nicht muskulären Bedingungen oder energetisch, sondern einfach aufgrund dessen, dass der Magen nicht mitmachte. Das hatte verschiedene Ursachen. Ich glaube, wir haben die relativ gut im Nachgang analysieren können, weil in Cozumel passierte es mir nicht mehr. Kostete mich allerdings an der WM einige Plätze. Ich meinte, ich kam auf Platz 13 nach dem Radfahren raus und landete am Schluss auf Platz 30. Nach wie vor, glaube ich, ein gutes oder solides Ergebnis. Nichtsdestotrotz kostete mich diese Erfahrung relativ viele Plätze und da war ich extrem dankbar, dass wir das wenigstens im Nachgang sehr gut analysieren konnten.
Ja. Du sprichst es an, also WM, natürlich konntest dann beim Laufen nicht das zeigen, was du eigentlich in dir hast, aber hast natürlich jetzt, was wir jetzt auch für 2026 und Hawaii mitnehmen können, unheimlich viele Erfahrungen gesammelt und natürlich mit deinen, sage ich mal, Gedanken und deiner Strebsamkeit, sage ich mal, einfach auch nicht zugelassen, dass das nochmal passiert. Dementsprechend waren die nächsten Wochen eigentlich davon geprägt, im Bereich Ernährung zu testen, auszuprobieren, hin und her die Ursachen zu finden. Und da hast du dir noch ein Rennen ausgesucht. Quasi, wir gehen ganz kurz nochmal ein auf das Austesten und Rumprobieren. In Cozumel wahrscheinlich ein sehr, sehr schneller Ironman, aber von den äußeren Bedingungen als Europäer wahrscheinlich würde ich sagen, mit Hawaii eines der, ja, vielleicht auch Ironman Texas, aber das sind die drei, die ich da, also keine Ahnung, jetzt noch irgendwas in Südamerika oder so, Brasilien oder so, das kommt auch noch dazu, aber sonst, oder in Malaysia, aber machen wir es kurz, eins wahrscheinlich von den äußeren Bedingungen der 4 bis 5 schwersten Ironman Rennen, wo es darum geht, dass man nicht nur fit sein muss, sondern auch die, sage ich mal, vierte Disziplin, Ernährung, Umgang mit Hitze und Luftfeuchtigkeit hochsensibel angehen muss. Und du kannst ja selber noch sagen, du hast Leute getroffen, die dir vom Start gesagt haben, okay, wenn man daran sich nicht hält, dann scheitert man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Du bist nicht gescheitert, es war sehr, sehr erfolgreich, aber vorab erstmal, wie sehr hast du noch für das Rennen nach Betrachten gebrannt? Nach der Ironman WM oder wie müde warst du eigentlich nach der WM oder würdest du sagen, du hattest gar kein Zeichen von Müdigkeit und warst eigentlich voller Tatendrang für 2026 gleich eine neue Quali zu holen?
Ja, es war ein zweischneidiges Brett. Auf der einen Seite sah man die Kollegen und Kolleginnen auch im Triathlon, die langsam, aber sicher in die Off-Season gingen und sich mal kurz ausruhen konnten und selbst wusste man, nee, jetzt heißt es nochmals 2 Monate durchbeißen, 2 Monate nochmals wieder voll arbeiten, gleichzeitig aber auch wieder aufbauen, gut performen können. Es war ein schmaler Grat. Ich würde behaupten, ich konnte die Motivation oder ja, die Hoffnung, dass wir schaffen, nicht jeden Tag immer aufrechterhalten, das muss man zugeben. Es war für mich mental eine lange Saison. Im Nachbetrachten habe ich sie auch mal, glaube ich, dir geschrieben, so anfangs Miami, dachte ich mir schon kurz, oh je, schaffe ich das überhaupt noch? Halte ich nochmals 3 Wochen aus, 3 Wochen an 30 Stunden die Woche zu trainieren? Können wir das alles? Macht der Körper mit? Hoffe ich keine Erkältung. Es hat alles funktioniert, aber ja, am Ende des Tages muss man auch sagen, ab und an muss es auch ein wenig Glück haben. Ich glaube, alles immer vorhinein planen geht gar nicht. Aber ja, schlussendlich war man natürlich scharf darauf, hier die Quali zu holen. Also man wusste, man hat so viel investiert. Entweder geht man all in und dann gibt es nur 2 Ergebnisse bei all in. Entweder scheitert man oder man erholt sich Erfolg.
Du sprichst gerade was Kritisches an mit Miami. In dem Trainingslager in Miami, sag ich mal so, du hast gerade gesagt, als du da reingegangen bist, hattest du auch so mal kritische Gedanken, okay, oh, hoffentlich kriege ich das durch, ich bin schon echt so am Limit oder at the edge. Und gab es dann aber auch in dem Trainingslager irgendwann so einen Wendepunkt, wo es dann, keine Ahnung, nach jetzt 10 Tagen, dann kommen noch 10, okay, ja, die bringe ich jetzt auf alle Fälle durch, jetzt ist es eigentlich geschafft schon, obwohl noch viel ansteht. Oder hatte ich der kritische Gedanke schon auch, sage ich mal, bis zum Ende des Trainingslagers mit betrachtet? Nee, mit nicht betrachtet, mit begleitet? Oder gab es einen Punkt, wo du einfach wusstest, nee, jetzt, sag ich mal, 14 Tage vorher oder wann auch immer, jetzt ziehe ich das Ding durch und ich bin richtig ready?
Ja, der kam definitiv ab dem Moment, wo man die Sicherheit hatte, der Körper hat sich langsam und aber sicher an die Hitze adaptiert. Ich glaube, zu Beginn war das wahrscheinlich das größte Manko. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man noch nie in so einem Land trainiert hat, wo es warm und feucht ist, dass auf einmal die gleiche Leistung, die man in der Schweiz gefühlt jeden Tag abrufen kann, sei dies im Schlaf oder irgendwo anders, es geht immer und jetzt ist man in diesem Land und man kann die Leistung einfach nicht mehr abrufen, weil der Körper sich zuerst daran gewöhnen muss und als ich dann irgendwann realisierte, ich glaube, das war bei uns fast unserem ersten Kopplungstraining und sah doch, hey, es klappt, es geht, der Körper hat sich da angepasst, da stieg natürlich die Hoffnung extrem und das verlieh dann nochmals die Hoffnung, dass wir das schaffen können, die letzten 2, 1,5 Wochen durchzuhalten.
Okay, ja, das ist auf alle Fälle interessant, da auch einfach mal nochmal rückbetrachten in die Emotionen von dir als Athlet zu schauen. Und jetzt das Rennen an sich, du hattest familiäre Unterstützung, deine Mutter hat dich supportet vor Ort in Cozumel. Nimm uns mal nochmal mit, einfach ja auf das Quali-Rennen und den Altersklassensieg als erstes. Du wusstest ja indirekt, okay, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es am Ende auch nur 1 Slot, das kannst du ja sagen. Also um eine Quali zu holen, musstest du deine Altersklasse gewinnen. So. Was bedeutet das für dich als Athlet und welchen Druck hast du da verspürt oder auch welche Vorfreude, dass du das jetzt an dem Tag mit der und der Form schaffen wirst?
Definitiv. Als ich mich ja dazu mal für Cozumel anmeldete, das war im Juli, meinte ich, gab es das alte System, dort hätte definitiv der 2. oder 3. Platz gereicht. Im August, so viel es mir ist, August oder September, hat sich das Reglement geändert. Ab dem Zeitpunkt, wo sich nur noch 1 Platz hat es oder wird es haben. Demzufolge, wie ich vorhin erwähnt habe, hieß das Motto eindeutig all in zu gehen. Entweder packt man es oder man scheitert kläglich. Aber schlussendlich hat man nur 1 Chance. Und als ich an diesem Tag an der Ziellinie stand, beziehungsweise nee, da muss man fairerweise sagen, eine Woche vorher beim letzten Kopplungstraining, da wusste ich, wir haben jetzt maximal alles herausgeholt. Ich stehe nochmals ein wenig besser da als dazu mal in Nizza. Wir haben das Beste gemacht in den letzten 15 Monaten zu diesem Zeitpunkt. Es kann gut gehen, ich kann all in gehen und im besten Fall schaffen wir es. Ja, hat sich im Nachhinein als sehr wahr behauptet und ist eigentlich unglaublich schön rückblickend zu sehen, dass das Bauchgefühl hier nicht gelogen hat und sich die ganze Aufwände gelohnt haben, aber an sich ein der Riesen-Highlighter bei mir. Ich weiß noch, wie ich in das Ziel rannte und das Erste, was ich meine Mutter fragte, war, ob ich dann wirklich Erster wurde, weil ich selbst nicht fassen konnte. Und ja, also demzufolge, das war sehr emotional, wirklich.
Du sagst es, das Rennen ist sehr emotional, was dich ja jetzt auch quasi nominiert hat für die Sportler-Ehrung der Regionen und so. Jetzt hat es zu Weihnachten ja eventuell schon Zeit oder auch jetzt zu Silvester. Aber ja, alles waren Highlights, alles so, aber diese Quali, dieses Rennen und so weiter, würdest du sagen, dass du da einfach auch richtig tiefe Emotionen und Erinnerungen hast, weil es halt einfach auch irgendwas Besonderes ist, das erste Mal in seinem Leben eine Hawaii-Quali zu holen?
Definitiv. Also nicht nur das, sondern wissen zu können und sehen zu können, doch man ist so weit, dass man selbst sogar eine Altersklasse gewinnen kann, seine eigene Altersklasse gewinnen kann, wenn alles gut läuft. Das sah ich als überhaupt nicht selbstverständlich an. Ich meine, man hört von vielen ambitionierten Athleten, dass sie das Ziel verfolgen. Manche schaffen es nicht. Ich konnte es bereits nach 16 Monaten erfüllen und zugleich quasi ein Traum, den ich wahrscheinlich erst gefühlt in 2-3 Jahren gesehen hätte, bereits jetzt in meiner ersten Saison noch vollenden konnte, noch in der jüngsten Altersklasse nach Hawaii gehen zu dürfen. Ja, also unglaublich. Ich meine, im August 2024, wo wir uns das erste Mal getroffen hatten, wäre das wahrscheinlich bei beiden noch nicht wirklich in den Sinn gekommen.
Naja, also wahrscheinlich hattest du das schon als Idee und man soll ja Athleten nie aufhalten mit ihren Träumen und Visionen und man muss natürlich auch sagen, ne, der Athlet, das ne, muss natürlich auch so, wenn er das schaffen möchte, so wie du das jetzt geschafft hast, bereit sein, sehr viel zu investieren. Es hört sich jetzt alles so an, ne, nur 30 Stunden Trainingstage und so weiter, man muss natürlich auch nachbetrachten, was wir in anderen Folgen haben. Es gab eine Phase, da hast du 4 oder 5 Stunden nur geschlafen. Wegen der Arbeit hast du in einem Gewächshaus trainiert, ne? Muss man halt wirklich sagen, hat er jetzt, glaube ich, ja, führt zum Ziel. Aber das ist halt nicht nur Spaß, ne? Also Triathlon soll primär Spaß machen, aber egal wie lange und wie schön das ist, kann mir kein Athlet erzählen, dass 3 Stunden in einem Gewächshaus Radfahren jetzt die pure Freude ist, ne? Also, das kannst du mir auch nicht so verkaufen, aber du hast es gemacht und hast dafür viel investiert. Wenn du da auch einfach auf dich als Athlet so zurückschaust, die Ideen, die du auch mit reinbringst und das, was du da für Wege gehst, ist das auch eine Sache, die dich in gewisser Art und Weise, sage ich mal, dann mit Freude oder auch Stolz erfüllt, dass die dann so zu Zielen führen, auch in kürzeren Zeiträumen, als das eigentlich andere Athleten machen.
Definitiv, also es ist ja wirklich schön zu sehen, dass eigentlich, so salopp wie es sich anhört, unkonventionelle Ideen manchmal besser sind als die konventionellen, auch wenn dort halt natürlich das Risiko zu scheitern viel größer ist und demzufolge, ja, man das nicht immer wählt, aber es sich bis jetzt ausbezahlt hat. Ich meine, ich glaube, die wenigsten kommen auf eine kuriose Idee und setzen sich kurz freiwillig 3 Stunden in ein Gartenhaus. Ich selbst wollte das ja auch nicht ganz freiwillig machen, aber ich wusste, um dem großen Ziel ein wenig näher zu kommen, müssen wir andere Ideen einschlagen und ja, es hat sich ausbezahlt. Wie viel das es dazu geführt hat, sei dies auch nur Placebo, am Ende des Tages zählt jedes kleine Prozent und ja, wenn das dann auch nur Placebo ist, es hat funktioniert.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, abschließend, Yannick, herzlichen Glückwunsch zu einer mega geilen Saison 2025. Wir freuen uns auf das, was 2026 kommt. Und ja, was möchtest du den Hörern vielleicht noch mitgeben fürs nächste Jahr?
Ja, schlussendlich kann ich mich hier, glaube ich, auch nur nochmals bedanken, wie beim letzten Podcast. Das ist unglaublich eine große Ehre, so viele Zuhörer und Zuhörerinnen jeden Montag begrüßen zu können, ein wenig ein Lächeln auf die Lippe zu zaubern und ja, vielleicht mit unserer Unterhaltung nicht nur ein wenig Klatsch und Tratsch über den Triathlon auszutauschen, sondern vielleicht auch ab und an eine lustige Story mitzugeben. Und ich hoffe natürlich, viele sind dann wieder dabei für ein weiteres sensationelles, hoffentlich noch erfolgreicheres Jahr. Und ja, wir wünschen jetzt schon ganz einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns dann im 2026 euch zu begrüßen.
In dem Sinne, Aloha Yannick und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke dir auch, Markus. Ciao.
Ciao.